Bitte schlagt mit mir das Markus-Evangelium Kapitel 1 auf. Markus Kapitel 1, in der Bibel ist das die Seite 1034. Wir lesen in Gottes heiligem Wort, Markus Kapitel 1, Abvers 40. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Und er ermahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm, hab Acht, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen und an einsamen Orten. Sie kamen von allen Seiten zu ihm. Gottes Wort. In allen drei sogenannten synoptischen Evangelien, Lukas, Matthäus und Markus, haben wir diese eine Heilungsgeschichte, die Heilung des Aussätzigen. Das ist bemerkenswert, denn diese vier Evangelien geben uns ja unterschiedliche Sichtweisen, wie unterschiedliche Zeugen bei einem Tathergang auch unterschiedliche Sichtweisen haben. Der eine guckt aus dem Fenster und sieht vielleicht das Auto der Verbrecher wegfahren. Der nächste steht genau neben der Bank und kann sagen, wie der aussah, der Verbrecher, der rausgerannt ist. Ein anderer Zeuge steht um die Ecke und sieht dann, was am Ende der Flucht mit dem Fluchtauto passiert. Und so haben auch die Evangelien ganz verschiedene Blickpunkte. Das Markus-Evangelium zum Beispiel lässt einen ganz großen Teil aus, den Matthäus drin hat, nämlich die Bergpredigt. Wir haben ja gelesen, in Kapitel 1, Verse 37, 38, Jesus geht weg aus Kapernaum, zieht sich zurück auf einen Berg. Dort folgt eigentlich dann die Bergpredigt. Von der erwähnt Markus kein Wort, weil Markus ein Evangelist ist, der uns die Dinge in Action zeigen will. Jesus in Action. Der Apostel Johannes hat wieder anderen Blickpunkt und zeigt uns andere Sachen von Jesus. Und der Apostel Lukas auch, der Evangelist Lukas auch. Aber diese Geschichte, die Heilung dieses Aussätzigen, haben alle drei der synoptischen Evangelium mit drin. Warum? Weil sie eine ganz besonders wichtige Geschichte ist. Dass Jesus heilen kann, das haben wir schon gelesen. Darum geht es gar nicht so sehr. Doch an dieser Geschichte gibt es einige sehr, sehr wichtige Punkte, die ich mit euch heute betrachten möchte. Ausleger dieser paar Verse gehen oft darauf ein, dass es hier darum geht, dass Jesus einen aussätzigen Menschen annimmt. Also einen Menschen, der eine ganz schlimme Krankheit hatte. Die nannte man Aussatz oder Lepra. Dazu werde ich gleich noch was sagen. Und sie sagen, in dieser Geschichte geht es darum, dass Jesus die Ausgegrenzten annimmt. Die, die Menschen am Rand sind, die nicht dabei sein dürfen. Das ist sicherlich ein Teil dessen, was in dieser Geschichte drinsteckt. Und was wir lernen können, Jesus geht hin und nimmt die Menschen am Rand der Gesellschaft an. In unserer Zeit vielleicht die Obdachlosen, die stinkenden, Betrunkenen, die für manche sind das vielleicht auch die Einwanderer jetzt, die zu uns kommen, wo man sagt, mit denen will ich eigentlich nichts zu tun haben. Fremde Kultur, fremde Menschen, die machen komische Dinge. Für die Nächsten sind das irgendwelche AfDler im Osten, mit denen man nichts zu tun haben will, ja. Es geht sicherlich darum, dass Jesus hier die Hand ausstreckt zu den Unberührbaren. Aber es geht um sehr viel mehr. Es geht eigentlich um einen ganz, ganz schmutzigen Menschen. Und ich sage schmutzig ganz bewusst, denn es geht hier um das Thema der Unreinheit. Diese Krankheit, Lepra oder Aussatz, war nicht irgendeine Krankheit. Die ganze innere gesundheitliche Verdorbenheit, diese Infektion, wurde bei dieser Krankheit Lepra äußerlich sichtbar in ihrer ganzen abstoßenden Ekelhaftigkeit. Die Gefahr, die Ansteckungsgefahr, dass jemand anders auch diesen Aussatz bekommt, war ganz, ganz groß. Deswegen war die Vorsichtsmaßnahme der Gesellschaft radikal, was Leute mit Aussatz anging. Die durften nicht mit anderen mitspielen, die durften nicht mit anderen essen, die durften nicht bei anderen wohnen, die mussten an einsame Orte in eigenen kleinen Siedlungen leben, sie mussten eine besondere Kleidung tragen und wenn sie um die Ecke kamen, mussten sie rufen, unrein, unrein, damit jeder ihnen aus dem Weg gehen konnte. Vielleicht fühlst du dich auch manchmal einsam, aber das, was diese Leute durchmachen mussten, das ist kaum vorstellbar. Und der Grund dafür war, weil diese Krankheit Lepra eine der unreinsten oder schmutzigsten Krankheiten war im Judentum oder in der ganzen alten Antike. Eine der gefährlichsten, unheilbarsten Krankheiten. Für viele Juden war sie der Inbegriff von Trennung von Gott und Trennung von Gottes Volk, von Sünde im Leben eines Menschen. Um so einen schmutzigen Menschen geht es. Und es geht darum, welche große Hoffnung, welche große Freude und welch großes Erbarmen Gott mit solchen Menschen hat. Ich möchte mit euch auf drei Punkte eingehen, warum diese Geschichte so bedeutsam ist, warum alle drei synoptischen Evangelisten diese Geschichte aufzeichnen. Egal wie unterschiedliche Blickpunkte sie auch haben mögen, egal wie kurz oder lang, worum es hier geht. Der erste Punkt, den wir hier sehen, ist, dieser Aussätzige nähert sich in einem fast anmaßenden Glauben Jesus. Dieser Aussätzige nähert sich in einem fast anmaßenden Glauben Jesus. Vers 40. Es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Diese Krankheit Aussatz, ich habe schon kurz da was dazu gesagt, nannte man die Gotteskrankheit. Eine Gottesstrafe, so schlimm war das für die Menschen. Die Krankheit Lepra wird im Alten Testament, im dritten Buch Mose, im Buch Levitikus, in zwei richtig großen Kapiteln abgehandelt. Im 13. Kapitel geht es darum, wie man diese Krankheit erkennt, wie die Priester hingehen sollen, gucken sollen, ist das nur Schorf an der Haut oder ist das richtiger Aussatz? Da geht es um das Erkennen der Krankheit. Und im Kapitel 14 geht es darum, wenn mal ein Aussätziger geheilt wird von dieser schlimmen Krankheit, welche Opfer er bringen soll. Also Krankheitssymptome und Opfer. Darum geht es in der Bibel. Und im 3. und 14, 13. und 14. Kapitel von Levitikus. Im 13. Kapitel, Vers 45, wird aber zum Beispiel auch geregelt, wie diese Aussätzigen, die diese Krankheit haben, sich verhalten sollen. Hört mal zu, was da geregelt ist. Es soll aber der Aussätzige, der ein Mal, also ein Fleck an sich hat, in zerrissenen Kleidern einhergehen, also nur zerrissene Kleidung tragen, mit entblößtem Haupt, also ohne Mütze, und mit verhüllten Lippen, also mit einem Tuch vor dem unteren Gesicht, weil die Krankheit Lepra meistens den Mund ganz zerstörte. Und er soll ausrufen, unrein, unrein, damit alle Leute das hören und sich von ihm fernhalten. Und solange dieses Hautmal an ihm ist, soll er unrein bleiben, denn er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen, außerhalb des Lagers soll er seine Wohnung haben. Wenn man sich jetzt nun diese zwei Kapitel über den Aussatz anschaut, könnte man vermuten, dass es sehr häufig vorkam, dass jemand mit Aussatz geheilt wurde. Aber das ist nicht so. Es gibt nur zwei Beispiele in der Bibel von Menschen, die von Aussatz geheilt wurden. Einer davon war Naeman, ein Heide. Ansonsten gab es eigentlich niemanden, der jemals von Aussatz geheilt wurde. So schlimm war diese Krankheit. Wir haben andere Heilungen über andere Krankheiten, aber diese schlimmste Form der Unreinheit, die wurde nicht geheilt. Und es gab unter den Juden in Israel damals die Meinung, dass diese besondere Krankheit nur von dem Messias, von dem versprochenen König Israels, geheilt werden würde. Die Folge von Lepra für diesen Menschen war, wie ihr gehört habt, Ausgrenzung, Scham, Ekel, sicherlich das Bewusstsein der ganzen Unzulänglichkeit. Wisst ihr, diese Krankheit hat zuerst die Haut befallen und irgendwann sind die Finger abgefallen und ein Teil vom Fuß und ein Teil von den Lippen. Also das war eine ganz, ganz schlimme Krankheit, die den Menschen, der sie hatte, immer mehr verunstaltet hat, bis er irgendwann gestorben ist. Das war wirklich eklig, eine eklige Krankheit. Und das Natürliche für so jemanden, der so eine eklige Krankheit hat, ist natürlich die Scham und sich zu verstecken. Das ist die natürliche Reaktion des Menschen, der sich seiner Unreinheit bewusst ist. Und wir sehen das eigentlich bei vielen Menschen, die mit Gott zu tun haben, die sich ihrer eigenen Unreinheit und sozusagen Ekelhaftigkeit bewusst werden. Ganz am Anfang im Garten Eden, Adam. Als Adam gesündigt hat, was hat er getan? Er hat sich versteckt vor Gott. Er wollte auf keinen Fall zu Gott kommen. Er wollte nicht von ihm gefunden werden. Auch von Petrus lesen wir, dass er ganz am Anfang, als er Jesus kennenlernt, in Kapitel 5 im Lukas-Evangelium lesen wir das, dass er genau diesen gleichen Schrecken hatte. Es stand da, als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, geh hinweg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Auch da haben wir diesen natürlichen Ekel. Ich erkenne, wie schmutzig ich bin und ich will nur weg von dir. Oder Jesaja Kapitel 9. Als Jesaja entrückt wird vor Gottes Thron und sagt: Wehe mir, ich vergehe, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Ich erkenne, wie unrein meine Lippen sind, dass ich Dinge gesagt habe, die ich nicht sagen sollte. Aber dieser Aussätzige hier, der verhält sich ganz anders. Der geht nicht hin und sagt: Oh, Jesus, geh bloß weg von mir, sondern in fast anmaßendem Glauben kommt er zu Jesus und sagt: Ich bin aussätzig, hilf mir. Das ist das Besondere. Denn dieser Aussätzige, dieser unreine Mensch tut etwas, was eigentlich nicht schicklich ist, aber er tut es aus Glauben heraus. Die Versuchung für Menschen, die sich ihrer eigenen Sünde oder ihres eigenen Schmutzes bewusst werden, ist nämlich das, was ich Dämonendenken nennen möchte. Es gibt in diesem ersten Kapitel des Markus-Evangeliums nämlich ein anderes Etwas, das unrein ist und zu Jesus kommt. Wisst ihr was? Einen Dämon. Schaut mal in Vers 25, da ist Jesus in der Synagoge von Kapernaum und ein Mensch mit einem unreinen Geist, der unreine Geist spricht aus dem Menschen und hört mal, was er sagt in Vers 24, lass ab! Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Lass ab von mir, geh weg von mir, ich habe mit dir nichts zu tun, ich will nicht zu dir, bist du gekommen, mich zu zerstören? Das ist genau jene Abwehrreaktion, die wir auch bei den anderen sehen, diese natürliche Scham und Bewusstsein der Trennung von Gott. Aber dieser Aussätzige zeigt eine ganz andere Reaktion, eine fast unangemessene Bestimmtheit. Er geht zu Jesus, wagt sich zu nähern und glaubt an was? An die Hilfsbereitschaft und an die Hilfsfähigkeit Gottes. Es ist ein Glaube, der sagt: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. In der Bibel finden wir zwei falsche Umgangsformen mit der Sünde und mit dem Schmutz von Menschen. Mit der Furcht, die uns quält, mit unseren schlechten Gedanken, mit unseren schlechten Taten, mit unserem schlechten Verhalten. Die eine falsche Umgangsform ist die des Dämonendenkens. Geh weg von mir, ich kann nicht zu dir kommen, ich bin so schlecht, da ist nur noch Strafe für mich übrig. Und die andere ist die der Pharisäer, von der wir vorhin gelesen haben. In Johannes Kapitel 9, die sagt, ich bin gar nicht schmutzig, ich bin gar nicht krank, ich habe ja gar nichts. Und das, was dieser Aussätzige hier uns zeigt, ist der richtige Mittelweg, das Bewusstsein um den eigenen Schmutz, ich brauche Reinigung, und die bestimmte Glaube, du willst und kannst mich reinigen. Was bedeutet es nun für uns? Ich habe es schon angedeutet, auch wir Menschen sind natürlich schmutzig und unrein. Was das heißt, darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen, aber ich meine nicht das, was den Körper angeht. Denn Jesus sagt, nicht was in den Körper hineingeht, macht uns unrein, sondern was aus dem Herz hinauskommt, aus dem Mund, das macht einen Menschen unrein. Gedanken und Worte, die wir sagen zu unseren Ehepartner oder zu unseren Kindern und zu unseren Arbeitskollegen, Gedanken, die wir haben, wo wir wissen, dass sie nicht richtig sind. Vielleicht eine Angst oder Furcht, die uns quält, für die wir uns schämen oder anderes. Was sollen wir nun tun? Wir sollen nicht vor Gott wegrennen und sagen, so jemanden wie mich kannst du nicht annehmen. Lass ab von mir. Für mich ist nur noch Strafe übrig. Das tun die Dämonen und sie tun es mit Recht. Auf der anderen Seite sollen wir auch nicht sein wie die Pharisäer und sagen, naja, so schlimm bin ich ja gar nicht. Wenigstens bin ich nicht wie dieser Zöllner da, wie dieser Sünder. Ja, ich gebe meinen Zehnten von Minze und Kümmel, ich gehe zur Gemeinde, ich mache meine Bibelstunde, lese täglich meine Bibel. Zum Glück bin ich nicht wie dieser Zöllner. Das sind die zwei falschen Umgangsformen. Sondern mit Mut zu Jesus zu kommen, im Bewusstsein des Schmutzes und ihn zu bitten, uns zu reinigen. Das ist mein erster Punkt. Der zweite ist, dass Jesus ihm diese Reinigung zusagt und damit etwas tut, was das Gesetz des Mose erfüllt. Jesus sagt ihm diese Reinigung zu und bringt ein ganz neues Verständnis von Reinheit als das, was man im Gesetz des Mose fand. In Vers 41 lesen wir, da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Jesus zeigt, der hoffnungsloseste Fall, der schmutzigste aller schmutzigen Menschen, den wird er trotzdem nicht verstoßen. Bei Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Wer zu ihm kommt, findet Aufnahme. Er zeigt zweitens aber auch, die Rettung für so Menschen liegt außerhalb des mosaischen Gesetzes. Denn erinnert euch, was das Gesetz des Mose in Kapitel 13 und 14 vom dritten Buch Mose geregelt hat. Erstens das Problem. Wie erkenne ich jemanden, der Lepra hat? Darum geht's. Und zweitens geht es darum, was muss jemand opfern oder bezahlen, wenn er gereinigt ist? Aber wisst ihr, was fehlt? Die Lösung. Wie werde ich denn rein davon? Und diese Lösung bringt Christus. Er erfüllt das Gesetz. Jesus berührt den Unberührbaren und wo sonst das Böse und Schlechte und Kranke infiziert, kann es es hier nicht tun, weil Jesus nicht infizierbar ist. Wenn man ein Schwein umarmt, wird das Schwein sauber oder wirst du schmutzig? Du wirst schmutzig. Das Schwein wird nicht sauber. Vielleicht hier und da geht ein bisschen vom Schmutz ab, aber insgesamt, wenn man ein Schwein umarmt, dann heißt das nicht, dass das Schwein sauber wird, sondern dass du schmutzig wirst. Bei Jesus ist das nicht so. Er kann einen Aussätzigen umarmen, ohne sich anzustecken. Er erfüllt das Gesetz. Jesus nimmt den Glauben dieses Aussätzigen an. Nicht seine Tugend, nicht seine Gesetzesbeflissenheit nimmt er an, sondern sein forschen Glauben. Es erinnert mich an diese Geschichte der bittenden Witwe, die immer wieder zu diesem Richter geht und sagt, bitte schaff mir Recht. Sie ist schon anmaßend fast in ihrem Verhalten. Und das liebt Gott. Das liebt Gott, so ein Glauben. Natürlich steckt hier in dieser Reinigung noch viel mehr. Ich habe vorhin schon erwähnt, Lepraheilung galt als ein messianisches Zeichen. Deswegen sagt Jesus auch zum Aussätzigen, hab Acht, sag niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat. Was hatte Mose befohlen? 3. Mose Kapitel 14. Da wird dann genau gesagt, was man opfern soll. Denn die Priester sollten sehen, hier kommt einer und noch nie wurde dieses 14. Kapitel des 3. Buches Mose aktiviert. Noch niemals musste es benutzt werden. Noch niemals musste ein Priester sagen, 3. Mose Kapitel 14, jetzt müssen wir diese Sachen machen. Und dieser ausgeheilte Aussätzige soll zu den Priestern gehen und als ein Zeichen sagen, ich bin hier. Und zum ersten Mal in der Geschichte des Volkes Israel werde ich dieses 14. Kapitel erfüllen. Als Zeichen, dass hier jemand gekommen ist, der größer ist als alle Propheten, die vorher da waren. Der Messias ist gekommen. Das zweite ist, dass Jesus die Reinheitsgebote des Alten Testamentes erfüllt. Hier wäre viel zu sagen. Ich möchte einfach an dieser Stelle wirklich ausschnittsweise nur darauf eingehen, denn es ist eine ganz große Lehre, die Jesus hier bringt und die an vielen Stellen für Konfliktstoff sorgt. Im Gespräch mit den Pharisäern, warum waschen sich deine Jünger eigentlich nicht die Hände, wenn sie bevor dem Essen, oder noch viele, viele andere Themen, wo es um Reinheit und Unreinheit geht. Im Johannesevangelium haben wir zum Beispiel diese Geschichte der Hochzeit zu Kana, wo Jesus diese großen Krüge mit Wasser in Wein verwandelt. Das war nicht Wasser zum Trinken, das war Wasser zum Reinigen, zum Reinmachen. Man musste sich reinigen, bevor man isst. Jesus macht einfach diese Reinigungskrüge weg. Er macht einfach das Reinigungswasser, verwandelt es in Wein. Ein ganz großes Zeichen dafür, dass er eigentlich diese Reinheitsgebote erfüllt. Petrus in der Apostelgeschichte hat dann diese Vision, von der ihr vielleicht schon gehört habt, wo Gott sagt, du darfst alle Tiere essen, nenne nicht unrein, was Gott rein geschaffen hat. Und Jesus erklärt auch selbst, Unreinheit kommt nicht durch Essen zustande, sondern durch Verhalten, durch Denken, durch Gedanken, Dinge, die aus dem Herzen rauskommen. Darauf will ich aber gar nicht so viel eingehen. Mein Punkt ist eigentlich folgender. Dieser Mensch kommt zu Jesus und bittet ihn um Reinigung und Jesus reinigt ihn. Jesus ist ohne Reinheit nicht zu haben. Da ist nicht dieser Jesus, der den Aussätzigen annimmt und sagt, alle Aussätzigen kommen zu mir. Sondern da ist dieser Jesus, der die Arme auftut und sagt, ich mach dich rein. Und das ist Verheißung und Drohung gleichzeitig. Jesus sagt, ich will, sei gereinigt. Und dieses ich will, sei gereinigt gilt auch mir und dir. Es ist ein Versprechen und eine Verheißung, die sagt, wer zu Christus kommt, in dem wird ein Werk begonnen, das uns zu einer gesunden Kreatur macht. Jesus sagt, ich kremple dich um und ich mache dich rein, ich werde dich schrubben und links und rechts und überall werde ich dich reinmachen. Diesen Prozess der Reinigung nennt die Bibel auch Heiligung. Aber es ist auch eine Drohung. Christus ohne Reinigung, Christus ohne Heiligung ist nicht zu haben. Und ich möchte das noch einmal sagen, Christus ohne Heiligung ist nicht zu haben. Wer zu Christus kommt, wird gereinigt. Wer nicht gereinigt wird, ist nicht bei Christus. Ja, Heiligung ist ein Prozess, aber Heiligung findet statt. In Johannes Kapitel 15 sagt Jesus, mein Vater ist der Weingärtner und ich bin der Weinstock und ihr, die zu mir kommt, ihr seid wie Reben. Und der Weingärtner geht hin und er beschneidet die Reben. Das tote Holz schneidet er ab, damit die Frucht umso größer wird. Das Schlechte muss ab, das Schlechte muss weg, wer in Christus sein will. In Philipper Kapitel 1 sagt Paulus, ich vertraue darauf, dass der, der bei euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Christi. Wer zu Gott kommt, ist ein Werk, das er gestaltet, wie ein Tongefäß. Gott wird kein Werk unvollendet lassen. Er wird keins in die Ecke stellen und sagen, jetzt bin ich zufrieden, das ist noch so kaputt und was auch immer, aber ich bearbeite jetzt nicht weiter daran. Gott wird jeden, der zu ihm kommt, in einen Prozess der Heiligung führen. Deswegen sagt Paulus zu den Kolossern, tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierden und Habsucht, die Götzendienst ist. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr dies alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. C.S. Lewis sagt einmal, die Natur des Menschen ist die Welle. Es mag einen ja zur Verzweiflung bringen, wenn man sagt, naja, bin ich jetzt nun wirklich in einem Prozess der Heiligung? Macht mich Christus rein? Wenn ich auf letzte Woche gucke, sehe ich keine Veränderung. Wenn ich auf vor 2 Wochen gucke, sehe ich keine Veränderung. C.S. Lewis sagt, guck nicht auf vor 2 Wochen, sondern guck auf vor 2 Jahren. Aber es muss in deinem Leben eine Veränderung zum Guten geben. Eine Veränderung zu mehr Reinheit, eine Veränderung zu mehr Heiligkeit. Ansonsten bist du nicht bei Christus. Denn am Ende, sagt Jesus, werden Leute zu ihm kommen, die fest davon überzeugt sind, dass sie zu Christus gehören, dass sie Teil seiner Jüngerschar waren, und diese Leute werden sich geirrt haben. Sie werden sich ihr ganzes Leben lang geirrt haben. Jesus sagt, jeder gute Baum, der keine Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das waren Leute, die sich sicher waren, sie waren bei Christus, die sich sicher waren, dass sie zukünftige Dinge gesagt haben, dass sie Dämonen ausgetrieben haben, dass sie Wundertaten vollbracht haben. Das waren große Dinge. Und Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt, niemals. Es gab keinen Punkt in eurem Leben, wo ich euch gekannt habe. Christus ist ohne Reinigung nicht zu haben. Wer zu Christus kommt, wird von ihm geheiligt. Das ist Verheißung und Drohung zugleich. Daher, prüfe dich selbst. Lebe ich in der Heiligung? Ist mein Leben geprägt in all ihrer Wellenhaftigkeit von der reinigenden Kraft Jesu Christi? Wächst in mir eine neue Kreatur heran? Ist in mir ein altes Ich, das kleiner wird? Und ein neues Ich, das größer wird. Christus sagt, ich will, sei gereinigt. Wir haben gesehen, dass Christus den Glauben schätzt in diesem Aussätzigen. Wir haben gesehen, dass Christus die Reinigung wichtig ist, dass niemand zu Jesus kommen kann, ohne gereinigt zu werden. Den dritten Punkt, den ich mit euch anschauen möchte, ist, wie Christus und der Aussätzige ihre Plätze tauschen. Wie Christus und der Aussätzige ihre Plätze tauschen. In Vers 42 lesen wir, und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Und er ermahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm, hab Acht, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging hin, fing es vielfach an zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten. Und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Dieser Aussätzige ist kein Muster an Tugend. Das ist nicht irgend so ein Heiliger, der zu Jesus kommt und plötzlich läuft das Leben gut. Das Erste, was dieser Aussätzige macht, ist ungehorsam sein. Wisst ihr, als Jesus den Dämon austrieb, sagte er ihm auch, schweig. Und was tat der Dämon? Er schwieg. Jesus reinigt diesen Menschen, schickt ihn weg und sagt, schweig. Und was tut dieser Mensch? Der tut Schlimmeres als der Dämon. Der ist ungehorsam. Im Ersten, was er tut, wir wissen nicht genau, ob er wirklich zu den Priestern ging und ob er opferte. Zumindest lesen wir nichts davon. Und ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, glaube nicht, dass er zu den Priestern ging und opferte. Denn es sei es denn, Vers 45, er aber, ja, Er aber, so ein Menschen, über so einen Menschen erbarmt sich Gott. Einfach, weil er diesen Glauben so schätzt. Ja, aber warum gebietet ihm eigentlich Jesus, dass er schweigen soll? Ist es nicht so, dass auch Christen rumgehen sollen und evangelisieren sollen, allen Menschen erzählen sollen, was Jesus an ihnen getan hat? Das stimmt natürlich schon. Aber wir finden dieses Schweigegebot gerade im Markus-Evangelium sehr, sehr oft vor. Jesus gebietet Dämonen zu schweigen, er gebietet seinen Jüngern zu schweigen, er redet in Gleichnissen und sagt, ich sage es in Gleichnissen, damit sie es nicht verstehen. Warum tut er das? Warum diese Geheimniskrämerei? Nun, es ist so, dass Jesus mit einem ganz, ganz schwierigen Problem konfrontiert ist, nämlich, dass die Leute, die ihn angucken, ständig das sehen, was sie wollen und nicht das sehen, was er ist. Sie sehen, was sie sehen wollen. Sie sehen in ihm den Brotkönig, Johannes Kapitel 6, der allen Leuten kostenlos Essen gibt. Sie sehen in ihm den Wasserspender, die samaritische Frau am Brunnen, der ihr, da muss sie nicht mehr zum Wasser gehen und den Brunnen hochziehen, sondern er gibt ihr Wasser. Sie sehen in ihm den Heiler, was wir letztes Mal in der Predigt hatten, Verse 29, ja, die Leute kommen zu ihm und wollen geheilt werden. Die Leute sehen in ihm nicht das, was er ist, das Lamm Gottes. Jesus musste sich vor voreiligen und falschen Christologien schützen. Christologie ist die Lehre, wer oder was Christus ist. Und ich benutze absichtlich diesen theologischen Begriff, weil ich möchte, dass ihr erkennt, dass Jesus sehr darum bemüht war, in den Köpfen der Menschen nicht eine falsche Theologie entstehen zu lassen. Theologie war für Jesus keine Nebensache, sondern es war eine Hauptsache. Und er sagt, lieber seid ihr alle still und erzählt nichts, ehe dass diese Leute ihren Kopf voll kriegen mit irgendwelchen falschen, voreiligen Schlüssen, die nicht stimmen und einfach nur ihr eigenes Fleisch bedienen, aber nicht wirklich erkennen, wer ich bin. Wer Jesus ist, kann nämlich erst am Kreuz verstanden werden. Wer Jesus ist, kann erst am Kreuz verstanden werden. Jesus lebte nicht nur ein gutes Leben, er lebte das Leben, das ich und du hätten führen sollen. Der starb sündlos den Tod, den ich hätte sterben müssen. Er ist das Opferlamm für mich und dich, geschlachtet, um ein für alle Mal unsere Sünden wegzuwerfen ins tiefste Meer. Und in Johannes Kapitel 14 haben wir im Markus-Evangelium das Bekenntnis, das erste Bekenntnis aus dem Mund des römisch-heidnischen Zenturion. Wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn. Dann wird alles klar. Dann fällt es wie Schuppen von den Augen. Am Kreuz kann man Christus verstehen. Das ist der Grund für diese ganze Geheimniskrämerei und für die Schweigegebote. Aber ich habe gesagt, mein dritter Punkt ist, dass Christus und dieser Aussätzige die Rollen tauschen, die Plätze tauschen, denn schaut euch mal an, was passiert. Dieser Mensch geht hin und er ist plötzlich der Star der Show. Er kann wieder in die Gesellschaft gehen. Vorher musste er außerhalb der Stadt wohnen. Jetzt ist er gereinigt, er kann wieder bei den Menschen sein, er kann mit ihnen essen, er kann mit ihnen spielen, er kann mit ihnen lachen, er kann mit ihnen reden. Er ist aufgenommen in die Gesellschaft. Aber Christus, er muss sich zurückziehen an einsame Orte. Er war draußen, steht in Vers 45. Seht ihr, wie diese beiden Leute die Plätze tauschen? Jesus war drin, der Aussätzige war draußen und nun ist der Aussätzige drin und Jesus muss raus. Jesus muss fliehen, der Aussätzige wird aufgenommen und in gewissem Sinn nimmt Christus die Folgen des Aussatzes, nämlich die Einsamkeit, die Ausgeschlossenheit auf sich und trägt sie für den Aussätzigen. Das ist eine Vorschattung dessen, was Jesus erfüllen würde am Kreuz. Und was in Jesaja 53 prophezeit war. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen worden. Die Strafe lag auf ihm, dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Heilung dieses Sünders war nur möglich, indem Christus die Ausgrenzung auf sich nahm und ihm den Zugang zu der Gesellschaft verschaffte, aus der er ausgeschlossen war. Und er tat's. Für einen Heiligen, für einen Tugendhaften, nein, sondern für einen ganz schmutzigen Sünder, der nur eines hatte, nämlich Glauben. Jesus war das ewige Wort, das Fleisch wurde. Und in ihm sehen wir Gott in einem Körper, mit Sprache, mit Lächeln, mit Zornesfalten, mit Hunger und Durst, mit Wunden und auch mit Gefühlen. Gott hat Gefühle und sein Gefühl gegenüber diesem schmutzigen Menschen ist in Vers 41 Erbarmen. Erbarmen. Das ist das Gefühl, was Gott hat, wenn so ein schmutziger, kaputter Mensch sich traut, zu ihm zu kommen. Nicht Zorn und nicht abstoßenden Ekel, nicht dieses Geh weg von mir, sondern es ist Erbarmen. Das ist das Gefühl, das unser Gott hat, wenn so ein Mensch zu ihm kommt und sagt, bitte mach mich rein. Es ist so, wie wir gesungen haben. Uns ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren wir nicht wert waren. Nein, wert sind wir es nicht. Aber Gott schaut mich als Sünder an, der morgen vielleicht wieder hingeht und irgendeinen Mist verzapft. Und er sagt, ich will, sei gereinigt. Ich nehme deinen Aussatz auf mich und sterbe deinen Tod. Komm, lad's auf mir ab. Ich sterbe für dich und für deine ganze Unreinheit und nicht nur das. Ich will nicht nur, dass du nach dem Tod rein bist, sondern ich will, dass du hier bist. Hier auf dieser Erde mache ich dich rein, mehr und mehr und mehr und heilige dich und mache dich zu einer neuen Kreatur, frei von dem ganzen Mist und frei von deinen Ängsten, frei von deinem Neid und deinem Zorn und deiner Begierde und deinem Zweifel und deiner Scham. Wer im festen Glauben mutig klopft an, dem wird ohne Zweifel endlich aufgetan. Deswegen lasst uns zu Gott sprechen. Nun, so will ich's wagen, Herr, auf dein Gebot, alle meine Sorgen, eigene und fremde Not, all mein heimlich Grämen, alles, was mich quält, dir ans Herz zu legen, der die Tränen zählt. Du bist mein Erbarmer und mein bester Freund, meines Lebens Sonne, die mir lacht und scheint. Auch in finstern Nächten und durchs Todestal mir hinüberleuchtet zu des Lammes Mahl. Amen. Lass uns jetzt noch eine Zeit nehmen, wo wir einfach selber Gott auch unser Herz ausschütten über die Dinge, die er heute zu dir und mir gesprochen hat.